Muss man die Lesebrille absetzen, sonst komme ich durcheinander. Eine Gleitsichtbrille soll sich bei mir nicht lohnen. Guten Tag in die Runde, liebe Abdis, und hallo, Basti.
Guten Tag.
Ja, tatsächlich haben wir Basti Ulrich heute am Start. Xandi hat ja zum einen seine Schuldigkeit schon fast getan am Sonntag mit seinem Überraschungspodcast, mit einem Potpourri an Überraschungsanrufen. Großer Sport, Xandi.
Ja, weil die Frage aufkam, auch auf Twitter, wie lange hast du gebraucht, um dich von diesem Ü-Anruf zu erholen? Also, wie viele Stunden hat's gedauert?
Das Problem, ich hatte wirklich ein großes Problem bei diesem Überraschungsanruf. Ich saß im Zug und ich bin jemand, der es hasst. Also wirklich, ich bin ein friedlicher Mensch, aber ich hasse es, wenn Menschen im Zug laut telefonieren.
Ja, stimme ich dir absolut zu.
So, jetzt bin ich da, werde angerufen und natürlich ist mein erster Gedanke, okay, du musst laut und deutlich sprechen. Du sitzt im Zug, sonst hört der Kerl dich nicht, sonst hört man das in der Aufnahme nicht. Und was wollte ich nicht machen? Laut und deutlich sprechen. Das heißt, ich habe natürlich ihn gefragt, zeichnest du das jetzt wirklich auf, weil... Ne, für einen Prank fand ich das alles vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt.
Ja, das sind die Momente, wo man sich auf die Zugtoilette flüchten muss.
Ja, aber das zweite Problem war, dass 2 Meter entfernt von mir, also der Zug ist ja, wir leben ja in diesen Corona-Zeiten, in leeren Zügen fahren wir ja eigentlich oder in sehr wenig besetzten Zügen, aber 2 Meter entfernt von mir war das typische Zugmotiv, was du nicht haben willst in den Situationen. Allein, Frau alleine, ohne ihren Mann, ohne den Vater der beiden extrem nörgeligen Kinder an ihrer Seite.
Da ist eine Backstory, die man wahrscheinlich nicht erkunden möchte.
Das heißt, ich war in dieser Zwickmühle. Die Kinder.
Aber ich meine, mit einer großen Ansage hättest du ja 2 kleine Kinder quasi zu den nächsten großen deutschen Basketballfans machen können.
Nee,
du hättest
direkt
die Jugend heranziehen können.
Also das eine Kind war vielleicht 4, das andere 2. Also da war mit Kommunikation wenig möglich. Die haben ja noch so nicht mehr geschafft, mit ihrer Mutter zu kommunizieren. Das heißt, ich war also in dieser Zwickmühle, die Kinder nörgeln und schreien und ich möchte nicht laut telefonieren, aber Xandi macht sich die Mühe, einen Podcast aufzuzeichnen. Und das hat mich in meiner Spontaneität doch arg gebremst, muss ich sagen. Aber gut.
Ja, ich habe eigentlich nur eines anzufügen zu dem Ü-Anruf. 2 Euro Trinkgeld bei 21 Euro Taxirechnung, Körny. Das geht besser.
Dachte ich in dem Moment auch.
Ja, das geht besser. Ja.
Aber ich habe 21...
Vor allen Dingen, wenn man gerade in einem Podcast ist und aufgezeichnet wird. Ich hätte 50 Euro gegeben.
Ja, das Ding ist, dass ich das erst später, ich habe natürlich in dem Moment, als ich das Trinkgeld gegeben habe, die Hand auf das Mikrofon gehalten vom Handy, damit man es nicht hört. Aber ich habe dann hinterher gehört, dass man es gehört hat. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt, wie du schon sagst, 2 Euro ist dann eigentlich viel zu wenig. Also ich habe ihm natürlich 50 gegeben, weil ich das immer so mache.
Klar, gut, ja, ne? Natürlich, ja. Du machst es immer so, dass du den Taxifahrern erst sagst, dass sie 2 Euro Trinkgeld geben, dann steigst du aus, winkst ihnen nochmal hinterher und gibst ihnen die echte Summe. Das ist ein bisschen wie bei der versteckten Kamera, wo danach erst aufgelöst wird, war nur ein Scherz.
Ich möchte einfach nicht, dass über die guten Dinge, die ich tue, so viel gesprochen wird.
Ah ja, weißt du? Guido Kanz der deutschen Basketballszene, Michael Körner.
Also weil Xandi schon so viel geleistet hat, also der Typ ist im Stress, liebe Abdis. Die Fußball-EM, die ja bei Magenta Sport laufen wird, in Magenta TV laufen wird, die wird von Xandi da mit organisiert und das kann man sich vorstellen, 4 Wochen vor Start, ein unfassbarer Batzen Arbeit, vor allen Dingen, weil ich nenne es mal Privatfernsehen, auch wenn es nicht ganz richtig ist, ungefähr 1/10 der Menschen an so einem Projekt arbeiten wie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also
ja, ich glaube, heute ist Alex unterwegs, muss Ballnetze kaufen für die ganzen Spiele. Das ist heute seine Aufgabe. Also
würde mich nicht wundern, jedenfalls.
Der ist in jedem lokalen Sportcheck heute unterwegs und versucht Click und Collecten.
Wir nehmen das positiv. Also erstens bist du ja nicht nur ein gleichwertiger Ersatz, denn du bist ja auch ein Entertainment-Profi und freust dich vielleicht über ein bisschen Abwechslung, denn du kannst ja momentan mit deinem Stand-up-Comedy-Ding da nicht auftreten. Also momentan ist gut, seit 15 Monaten.
Über ein Jahr her, dass ich einen richtigen Stand-up-Auftritt hatte. Ich hatte mal einen an freier Luft, aber das ist kein Stand-up. Das ist Quatsch.
Das ist schwieriger, ne?
Ja. Ja, es war direkt vor der S-Bahn-Station. Es sind Züge hinten vorbeigefahren. Zumindest waren die Züge, vor die man sich nach so einem Auftritt werfen will, schon direkt in der Nähe.
Aber da muss ich zugeben, Basti, das ist jetzt nicht wahnsinnig, ich weiß nicht, ob es effektiv, es ist effektiv, sich dahin zu stellen und einen Auftritt zu machen, aber es ist nicht wahnsinnig effizient, weil die Lautstärke der Züge deinen Auftritt überpegelt.
Ich würde sagen, es ist insofern auch nicht effektiv, dass es nicht wirklich als Auftritt gewertet werden kann. Das ist mehr ein verrückter Mann schreit, während Leute versuchen zu essen.
Hat man dir Geld hingeworfen, dass du aufhörst?
Ja, ich meine, ich würde es nehmen. So funktioniert es mit meinem Engagement bei Amagenta Sport. So verstehe ich das.
Ja, Thema effektiv, effizient kommen wir vielleicht nachher noch zu, weil die Abis natürlich sich wundgeschrieben haben. Also anhand der Zuschriften an abteilungbasketball@gmail.com, das offenste Postfach in der Mailwelt, werden teilweise Aufsätze verfasst, die wirklich einer Magisterarbeit ja entsprechen. Auch zum Thema Effektivität und Effizienz. Ich habe ja darum gebeten, mir so eine Art Shortcut an die Hand zu geben. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn, ich habe mir das jetzt gemerkt. Also weißt du den Unterschied? Du kennst den Unterschied. Du bist schlau. Du bist schlauer als ich.
Ja, puh. Effektiv heißt, man kommt an ein Ziel, aber wie ist egal. Effizient heißt, man kommt auf die möglichst einfache, ja, effiziente Art und Weise zum, genau, Ziel. Genau.
Und ich habe diverse Eselsbrücken bekommen. Also vielen Dank an zum Beispiel Oliver Winkel, der schrieb, effektiv das Richtige tun, effizient es richtig zu tun. Okay, da kann man sagen, das ist eine schöne Eselsbrücke, aber eventuell schmeißt man das durcheinander. Am meisten wurde mir empfohlen zu sagen, effektiv, es erzielt einen Effekt. Buff. Und ja, das ist im Grunde, das Wort ist ja bereits sozusagen drin enthalten. Also wer das nicht kapiert, der sollte vielleicht sich generell mal untersuchen lassen, was den Intelligenzgrad angeht. Danke, ich habe das alles verstanden. Ich habe auch vieles durchgelesen. Danke auch an Richard Klöden aus Chemnitz, der ungefähr 2 DIN-A4-Seiten zu diesem Thema geschrieben hat. Und das da war dann so wissenschaftlich. Mit Absatz A, ja, Absatz B, Output plus 1, Output größer 1, ja, und sowas. Spannend.
Im ersten Absatz wird Stephen Hawking zitiert.
Ja, so ungefähr war es wirklich. Aber danke, also ich finde das großartig. Und ich verweise auch, danke an Richard, an das beste Basketballforum Deutschlands, das ich bisher noch nicht kannte, unter www.bv99.de/forum/index. Kennst du das?
Ich würde lieber nicht auf Foren schauen, speziell wenn da Kommentatoren besprochen werden.
Okay, dann lassen wir das einfach. Ich kenne dieses Forum nicht, aber da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Foren sind
weit umfahren.
Ja. Ja, Basti springt ein für Xandi. Ich habe schon gesagt, das heißt auch, Basti, wir können Dinge tun, die wir normalerweise hier nicht tun dürfen. Zum Beispiel.
Ja, pardon.
Da würde Xandi schimpfen, aber kann er jetzt nicht schimpfen. Wir sprechen über Euroleague. Basti, du hast selber gestern Abend kommentiert. Du hast Barcelona kommentiert gegen Zenit St. Petersburg. Wir hatten noch Anadolu gegen Real und wir hatten natürlich Bayern gegen Mailand. Erzähl aus deiner Sicht, du kennst die Serie Barcelona gegen, du kennst alle 3 Serien, um ehrlich zu sein. Wie ist es gestern für Barca gelaufen? Endergebnis war überdeutlich. War wirklich nie eine Chance da für Zenit? Nee.
Zenit hatte überhaupt keine Chance. Also das war das erste Mal in der ganzen Serie, dass Barcelona den Eindruck gemacht, dass sie so spielen wie in der regulären Saison, also durch ihre crazy gute Defense. Das muss man ja sagen. Also das ist etwas, was ich auch während all dieser Spiele zitiert habe. Die Bayern hatten ja die zweitbeste Defense in der regulären Euroleague-Saison. Mhm. Barcelona hat per 100 Ballbesitzen 5 Punkte weniger kassiert. Das ist ein Unterschied, als ob man in einer anderen Liga spielen würde. Und die Defense hatten sie gegen Zenit nie auf dem Feld, bis in dieses Spiel 5. Und dann hat man mal gesehen, was passiert, wenn sie die rausbekommen. Überraschenderweise der Defensivanker gestern, Pau Gasol, der 40-Jährige.
Ach komm.
Mit 4 Blocks, 3 Steals, war der beste Defensivspieler auf dem Feld.
Okay.
Nachdem er eine ganz, ganz schlechte Serie bisher hatte, an beiden Enden. Gestern überragend. Aber ich würde sagen, dieses Spiel war jetzt nicht unbedingt der Fokus der Basketball-Aufmerksamkeit, zumindest mit deutschem Blick. Wir haben natürlich heute Nacht unruhig in unserer FC Bayern-Bettwäsche geschlafen, alle bei Magenta Sport. Ja. Nach diesem Ende des Bayern-Spiels.
Also es sah wirklich über lange Zeit so aus, als würde Mailand das kontrollieren. Ich will nicht sagen, wir haben erwartet, dass Mailand ähnlich wie Barcelona vielleicht erstmals in dieser Serie zu 100% von A bis Z alles so aufs Parkett bringt, wie man sich das von denen erwartet. Gestern war es dann soweit, bis über weite Strecken. Also die Bayern haben super angefangen und dann kam aber dann doch relativ schnell sowohl die gute Defensive als auch die sehr ausgewogene Offensive von Mailand zum Tragen, bis dann die letzten 18 Sekunden kamen.
Wahnsinn.
Also, das spottet jeder Beschreibung, was da passiert ist. Wir haben selber wir konnten es nicht glauben. Also wir haben uns angeschaut, wir saßen ja im Audidom, haben von dort ja kommentiert, auf dem Parkett übrigens, so eine extrem lustige Erfahrung ist, wenn man auf dem Parkett sitzt und kommentiert. Ja, und dann haben sie die Nerven. Ja, wir haben gesessen.
Dreierlinie?
Ja, ungefähr Höhe Dreierlinie und...
Das heißt, ihr wart für das Spiel gestern nicht so wirklich in der Zone.
Nee, in der Zone waren wir nicht. Wir waren leicht außerhalb der Dreierlinie, Nähe Mittellinie. Also Logo Area, würde ich mal sagen.
Ah. Ja. Steph Curry.
Steph Curry hätte von dort wahrscheinlich geworfen und getroffen. Ja, Problem, also irre am Ende, dass Mailand da komplett die Nerven verliert. Es begann mit einem Turnover von Malcolm Delaney. Der wirklich, also ich will nicht sagen Slapstick-Turnover, aber ein sehr seltsamen Turnover. Er stolpert einfach über seine eigenen Knochen. Und dann kam der Shishko-Dreier und dann waren noch am Ende 15 Sekunden. Reynolds, mehr aus der Verzweiflung, wirft einen Dreier rein. Und dann überschlagen sich die Ereignisse beim Einwurf. Die kriegen dann den Ball.
Dann war es, glaube ich, noch ein Shields-Turnover noch dazwischen, ne, für den Baldwin-Layup. Also Siobhan Shields bekommt dann nach dem Dreier den Ball per Inbound-Pass und verliert ihn.
Genau.
Und dann bekommen sie den Ball nicht rein.
Siobhan Shields begeht dann ein Offensivfoul. Und tatsächlich haben die Münchner die Chance, 2 Punkte hinten, 12,6 Sekunden vor dem Ende Einwurf auszugleichen oder mit einem Dreier zur Führung. Und ab da beginnt das Drama dann noch einmal in der Zehnerpotenz, so würde ich sagen. Wir haben hin und her diskutiert am Ende noch, aber der Baldwin geht halt nach 4-5 Sekunden zum Korb, die Lücke ist da. Nach Ansicht unseres Experten, Birdie hat gesagt, das muss man so machen, das kann man so machen, das sollte er so machen, er ist jemand, der das kann, zum Korb ziehen, er kann abschließen, aber Kyle Heinz ist zur Stelle und
hat zweimal defensiver Spieler des Jahres in der Euroleague. Ich glaube, man hat gestern bei dem Play gesehen, wieso. Ich finde die Entscheidung von Baldwin auch absolut richtig. Also wir haben ja spät in diesen Spielsituationen vom FC Bayern auch schon gesehen, was es für ein Faktor sein kann, Druck auf die Defense, Druck auch auf die Schiedsrichter auszuüben, dass die einen Foul-Call noch spät pfeifen müssen. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Spiel gegen Žalgiris Kaunas, wo Lucic kurz vor Schluss die Freiwürfe bekommt. Ich finde, es ist die absolut richtige Entscheidung. Es ist einfach nur ein Monster-Defensiv-Play von Kyle Heinz. Ja. Es ist einfach fantastisch gemacht.
Genau, und daraufhin gibt es dann die Sprungballsituation. Shields macht dann einen von 2 Freiwürfen, also Mailand führt mit 3. Dann sind eben noch 3 Sekunden in etwa. Sie bringen den Ball nochmal nach vorne und dann gibt es die Situation, die dazu geführt hat, dass Zipser im Interview nach dem Spiel mega konsterniert war. Denn er wirft ja aus ungefähr 9 Metern drauf, aber ganz links sieht man Lucic an der Dreierlinie, also direkt an der Dreierlinie stehen.
Ja. Yeah.
Und bei 1,8 Sekunden in etwa, also ich werde das nochmal mir reinziehen, es ist ja noch recht früh am Morgen, also das Spiel ist ja gerade erst zu Ende gegangen. Wann genau Zipser wirft, 1,8 Sekunden ungefähr, wirft er aus 9 Metern. Hätte er noch die Zeit gehabt, hätte die Uhr noch gereicht, Lucic anzuspielen, dass der den sauberen Dreier, den offenen Dreier werfen kann? Das ist also die große Frage.
Ich habe mir das Play vorhin nochmal angeschaut. Ich weiß auch nicht, inwiefern es sinnvoll ist, da so runter in die Details zu gehen. Ich hatte nicht den Eindruck aus meinem Gespür, dass da genug Zeit auf der Uhr geblieben wäre, um noch einen kontrollierten Wurf aus der Ecke loszubekommen. Und so war es dann halt der lange Zipserwurf, der mich stark erinnert hat an das berühmteste Sportfoto des Jahres 2019. Danilo Bartels Wurf kurz vor Schluss bei der Basketball-WM und das Michael Körner hält die Hände über dem Kopf zusammen Bild. Natürlich ganz andere Situation, aber ähnlicher Wurf.
Ähnlicher Wurf, ähnliche Entfernung, würde ich fast sagen, obwohl na, vielleicht Bartel ein Stück näher dran war, aber naja. Ja, also Drama, wie man es kennt bei den Münchnern und den ihren Euroleague-Auftritten. Mailand war die bessere Mannschaft, insofern ist das völlig verdient, aber es wäre natürlich die unfassbarste Wende überhaupt gewesen, wenn die Münchner das da hinten raus noch gewonnen hätten. Also
ja, hätte so gut zu dieser Saison gepasst. Ja. Die, aber natürlich trotzdem Wahnsinn ist. Ich habe gestern natürlich auch noch so ein bisschen die Kommentare nach dem Spiel überflogen. Und ich finde, man muss an dem Punkt mal was sagen. Es findet ein bisschen viel Revisionist History statt für mich. Also umgekehrte Geschichtsschreibung. Wo dann Leute schreiben, ja mit dem Kader, da muss man ja in die Playoffs einziehen. Blablabla. Also vor der Saison war der FC Bayern Basketball, glaube ich, von den GMs unter der Euroleague auf Platz 18 gerankt.
Ja.
Aus meiner persönlichen Sicht mit der Kaderzusammenstellung auch nicht zu Unrecht. Also man darf nicht vergessen, dass ein Wade Baldwin letztes Jahr bei Panathinaikos nicht der Spieler war. Das war absolut nicht dieser Spieler. Das war ein Rollenspieler, der in ein paar wenigen Minuten nicht sonderlich viel produziert hat. Jane Reynolds war nicht diese Art von Spieler. Gist hat ein Jahr kein Basketball gespielt. Also dass der Kader diese sportlichen Höhen erreicht, war für mich vor der Saison nicht abzusehen. Ich habe die Kaderzusammenstellung nicht ganz verstanden vor dem Jahr. Es war ja lang die Suche nach einem echten Point Guards. Es war die Suche eigentlich vor der Saison ausgegeben nach Shootern, die das Feld breit machen können. All das ist nicht passiert. Und die Bayern haben dank Andrea Trinchieri, den man an der Stelle eigentlich nicht genug loben kann, einen Spielstil gefunden, der vor allen Dingen rund um diese crazy gute Defensive basiert ist und offensiv einen Weg gefunden hat, immer wieder. Auch wenn diese Offensive in diesen Lineups so eigentlich nicht funktionieren sollte, wenn man mal ganz ehrlich ist, im modernen Basketball. Manuel Baraniak von Basketball.de hat da gestern auch nochmal einen coolen Artikel dazu geschrieben. Es ist eben nicht die State of the Art Offensive, es ist Grit and Grind, es ist viel Kampf, und damit quasi einen Wurf weg zu sein vom Final Four in der Euroleague, ist vor der Saison unvorstellbar gewesen für mich.
Ja. Und andere Kader, die wir eigentlich auch höher eingeschätzt hatten, also das Paradebeispiel ist natürlich Khimki, eine Mannschaft, die komplett zerbröselt ist, also die nicht nur ihren Ansprüchen nicht gerecht geworden ist, sondern die sich am Ende in ihre Bestandteile aufgelöst hat. Nimm einen Kader wie den von Maccabi. Das ist eine super enttäuschende Saison gewesen. Und da muss man wirklich sagen, also es war nicht nur, nicht nur, was die Bayern gemacht haben, es war insgesamt ja sowieso eine extrem spannende, eine extrem unterhaltsame Saison, abgesehen natürlich von der Fangeschichte, müssen wir nicht drüber reden. Aber eben auch Mannschaften wie St. Petersburg, Mannschaften wie Baskonia, das hat
Alba hat super Fortschritte gemacht in dieser Euroleague-Saison. Die sind auch vollkommen zu Recht zum Most Fun Team to Watch gewählt worden in der Euroleague. Weil die, also auch Alba müssen wir für die nächste Saison deutlich auf Radar haben für die Euroleague, finde ich. Denn wenn die jetzt diesen Kader nochmal so zusammenhalten können und an der Spielidee quasi, die ja abhängig davon ist, Read and React, wie gut die Chemie und wie gut das, die Abstimmung zwischen den Spielern ist, wenn das so ähnlich zusammengehalten werden kann, dann können wir von denen auch nochmal einen Sprung erwarten, würde ich vermuten. Also super Euroleague-Saison.
Auf jeden Fall. Natürlich läuft am Ende viel darauf hinaus, wie du das Geld zusammenbekommen kannst. Ne? Das Budget für die kommende Saison, das wird für viele Teams, unabhängig jetzt, ob sie Euroleague spielen, Eurocup, BBL, also für jeden Profisportverein, werden die Auswirkungen der Corona-Krise vor allen Dingen in der kommenden Saison zu spüren sein. Also da sind die Geschichten drin, die von Sponsoren für diese Saison berechnet wurden. Das heißt, wenn ein Unternehmen Sponsoring betreibt, dann wird sie die Marketing, die Budget, die Sponsorenausgaben für dieses Jahr gekürzt haben. Also das wird einen Effekt haben auf die kommende Spielzeit. Und da muss man mal sehen, wie das die deutschen Teams hinbekommen, die ja normalerweise mit deutlich spitzerem Bleistift agieren, als jetzt die mir doch egal querfinanzierten Steuer zahle ich für meine Spieler sowieso nicht Vereine. Das ist ein Riesenproblem in Europa. Also wir haben ganz unterschiedliche Steuersätze in Russland, in Israel als in Deutschland für die Spieler. Das kann man, also brutto und netto sind zwischen Deutschland und den gerade genannten Ländern bei Spielerzahlen, das sind drastische Unterschiede. Die Querfinanzierung von bei Real Madrid, vom FC Barcelona ist ein Dauerthema auch in den Medien. Müssen wir nicht drüber reden.
Ja.
Ist schwierig.
Wir hatten ja auch noch BBL-Action gestern.
Ja.
Und da hatten wir auch wilde Spiele. Also TJ Shorts trifft einen Game-Winner gegen die BG Göttingen, die damit endgültig raus sind aus dem Playoff-Rennen.
Ja.
Hamburg gewinnt das ganz kurz vor Schluss. Göttingen sieht wahnsinnig gut aus dafür, dass sie jetzt 2 Wochen in Quarantäne waren. Alba gewinnt mit einem gegen Ludwigsburg. Das war auch ein crazy Ende.
Da habe ich nur vor dem Spiel die Aussage von John Patrick gelesen. Das ist für uns ein Trainingsspiel. Die Gesundheit meiner Spieler hat Vorrang. Und dann habe ich heute Morgen, wie gesagt, ich bin ja bis erst, war ja so um 1 Uhr im Bett, heute Morgen die Statistiken gelesen. Und er hat eigentlich so gespielt wie immer, also ja. Jalen Smith 32 Minuten oder, also ich weiß nicht, aber irgendwie groß geschont hat er da, glaube ich, keinen, also von seinen Schlüsselspielern, insofern.
Ja, Alex Frisch meinte das auch nochmal im Kommentar gegen Ende, es war bei weitem nicht das Trainingsspiel, das vorher angekündigt war. Und das war auch tatsächlich so. Luke Sigmar, natürlich Basketball-IQ 190, wirft den letzten Freiwurf mit Absicht daneben, damit Ludwigsburg keinen Wurf mehr nehmen kann. Und dann fällt aber fast noch der Full-Court-Wurf. Wahnsinn. Also der war einen Zentimeter weg, davon reinzugeben. Und natürlich die traurigere Headline, die dann auch zu unserem Gast überleitet. Mhm. Ich übernehme hier die Moderation, Körny.
Merkst du, wie ich hier meine Clown? Ich bin für jede Hilfe dankbar am heutigen Morgen, das kann ich dir sagen. Also die Nacht war kurz.
Wie ich hier meine Clown reinfahre in Abteilung Basketball.
Ja.
Die Gießen 46ers steigen ab, nachdem sie ein ganz, ganz schwaches erstes Viertel gegen Bamberg spielen, dann zurück ins Spiel kommen. Aber es reicht nicht, trotz Deante Garrett's Career High und John Bryant's, unser Gast, mit einem guten Offensivspiel. Aber die Gießener gehen tatsächlich zumindest sportlich runter. Wie das dann in der nächsten Saison mit Wildcards und was auch immer funktioniert, ist ja nochmal ein anderes Thema.
Ja, also das werden wir heute nicht auflösen und aufdröseln können. Ich glaube, wir kümmern uns da mal am nächsten Dienstag drum, denn da müssen wir ein paar Hintergrundinformationen reinholen. Ganz grob gesprochen gibt es momentan einen Aufsteiger, nämlich mit Heidelberg, der auch die Ambition hat und die entsprechenden Lizenzunterlagen eingereicht hat, um erste Liga spielen zu können. Der andere sportliche Aufsteiger in der Pro A ist Leverkusen. Die wollen aber nicht aufsteigen. Die haben auch die Lizenzunterlagen nicht eingereicht. Was ich übrigens total Banane finde. Also von meinem Grundverständnis her ist, wenn ich nicht aufsteigen will, ja, also wenn ich nicht kann und wenn ich die Lizenzunterlagen nicht einreichen möchte für die erste Liga, dann spiele ich keine Aufstiegsplayoffs. Ganz im Ernst.
Ja.
Ich weiß ja, also es nicht. Wieso dann? Warum?
Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich kenne es mehr noch aus meiner Zeit im Fußball und im Eishockey. Also im Eishockey war das noch, als in die DEL der Aufstieg möglich war, vor 190 Jahren ungefähr, war das ganz häufig so, dass Teams auf den Aufstieg verzichtet haben, weil die finanzielle Belastung, die mit so einer Profiliga, also mit der ersten Liga auf einen zukommende, viel größere ist als in der unterklassigeren Liga. Ähnliches habe ich auch schon erlebt, als die Spielvereinigung Unterhaching, die jetzt wieder absteigen wird in die Regionalliga, zum ersten Mal aus der dritten in die vierte Liga abgestiegen ist. Auch da war die Kalkulation, weil ich da bei dem Verein gearbeitet habe, dass die Regionalliga im Prinzip den Verein finanziell am Leben hält, während wenn sie noch eine Saison dritte Liga hätten spielen müssen, wäre der Verein wahrscheinlich finanziell untergegangen. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit der BBL. Also man muss dem Fakt ins Auge sehen, dass es jetzt nicht so ist wie im Fußball, wo du in der zweiten Fußball-Bundesliga eine Umlagenfinanzierung durch die TV-Gelder hast, die im Prinzip den halben Etat ausmacht, aber trotzdem nicht sonderlich hoch ist. Und dann steigst du in die erste Liga auf und bekommst quasi die Fernsehgelder von Dortmund, Bayern, Gladbach und Co. umgelegt und plötzlich hast du doppelt so viel Etat. Ja. Sondern in der BBL ist dieser Ansprung einfach nicht der gleiche wie im Fußball. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die finanzielle Mehrbelastung, die man haben würde, wenn man in die BBL aufsteigt, größer ist als das, was man mehr dazu bekommt, dadurch, dass man in der BBL spielt.
Unabhängig davon habe ich den Grundgedanken Aufstiegsplayoffs, also es geht ja darum die Meisterschaft, aber eben auch darum, wer aufsteigt, sollten die Mannschaften spielen, die aufsteigen wollen. Dass das in der Pro A nicht viele sind, aufgrund der finanziellen Umstände, ja, okay, das verstehe ich, ja, aber es ist mir egal. Also wenn wenn am Ende einer gewinnt, wie jetzt Leverkusen, und sagt, ja, übrigens, wir wollen ja gar nicht aufsteigen, dann denke ich mir doch, sag mal, also, was? Rostock oder Jena, die eventuell aufsteigen wollten, oder keine Ahnung, ich glaube, Rostock wollte, Jena wollte auch nicht, was weiß ich, keine Ahnung, das ist ja Wettbewerbsverzerrung irgendwo, dann sollten die nur mitspielen, dann muss man das halt anders gestalten mit diesen Playoffs, wenn das zu wenige sind, dann gibt's halt nur zwei oder drei Teams, die es ausspielen. Keine Ahnung, es ist schwierig, aber bei etwas mitspielen, obwohl man es nicht gewinnen will, oder man will es gewinnen, aber man will die Konsequenzen nicht tragen,
weiß ich nicht. Also ich weiß noch, dass es früher im Eishockey so funktioniert hat, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, da können die Leute uns gern fact-checken, dass die quasi unabhängig davon, wie die Playoffs ausgegangen sind, dann einfach die Liste runtergegangen sind und gesagt haben, wer ist denn das nächste Team, das aufsteigen möchte und finanziell dazu in der Lage wäre, und dann hat man die genommen. Weiß nicht, ob das eine Lösung wäre.
Wir werden jedenfalls sehen, also ich denke, dass Heidelberg aufsteigen wird, und nun geht's darum, wird die BBL eine Wildcard verteilen an Gießen / Vechta, also ist ihnen anbieten. Davon gehe ich jetzt aus, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass vor diesem Corona-Hintergrund, wo ja sowieso schon immer diskutiert wurde, soll es überhaupt sportliche Absteiger geben, dann man vielleicht das Pferd von der Seite aufzäumt und sagt, okay, dann werden wir den beiden Absteigern, es gibt nur einen Aufsteiger, anbieten Wildcard, ja, nein. Der 17-Platzierte wird zuerst gefragt, der 18-Platzierte danach. Und ob das so ist, ob das so sein wird, da verweise ich auf die kommende Woche. Ich maße mir mal an zu sagen, nächsten Dienstag reden wir darüber, denn dann ist ja die reguläre Saison beendet. So, jetzt kommen wir zu unserem Gast. Boah, wir sind so pünktlich, wir sind so deutsch, Basti. Bist du eigentlich auch deutsch? So richtig so, hast du deutsche Züge in deinem Wesen? Ich meine, ich kenne dich ja im Wesen, nur beruflich.
Also ich
nicht,
bin...
Also bist du pünktlich, sauber... sauber nicht.
Bist du? Nee, seit 5 Tagen nicht geduscht und stolz darauf. Ich hab eigentlich gedacht, man riecht das schon durchs Mikrofon, um ehrlich zu sein.
Also, bist du ein pünktlicher Mensch zum Beispiel? Pünktlichkeit ist ja die deutsche Tugend.
Ich bin relativ pünktlich, aber in allen anderen Dingen, gerade so Organisation, Planen in die Zukunft,
Okay.
Not for me. Das ist absolut nicht meins.
Aber dafür bist du ja auch noch jung. Du bist ja unser Küken.
Na, mittlerweile.
Wie alt bist
getting
du jetzt?
Up there. 27.
Ja, Entschuldigung, sorry, 27.
Aber Rückenprobleme wie ein Mitte 60-Jähriger. Also,
ja,
gut. Mein Körper zieht voraus.
Gut, bevor wir näher noch auf deine Gebrechen eingehen, holen wir uns den Mann hier ins Boot, der... ja, seit Jahren auch ein Gesicht der Liga ist, mit unterschiedlicher Verweildauer. Das erste Mal, dass wir ihn im Podcast haben, John Bryant, und wir haben ausgemacht, er will es auf Deutsch versuchen, darf aber jederzeit ins Englische abdriften. Also unsere BBL-Legende, jetzt versuche ich ihn mal über FaceTime reinzuholen, dass er mein hässliches Gesicht auch dabei sehen kann.
Akani, sei nicht so zu dir selbst.
Ja, aber die Sache ist, dass Menschen, die sich in der Sprache nicht wohlfühlen, oftmals ein besseres Gefühl haben, wenn sie dann den Gegenüber sehen können.
Du bist auch eins der Gesichter des deutschen Basketballs. Ja, also musst du gar nicht.
Ich bin ein Gesicht, möchte ich, aber ich möchte kein Gesicht sein. Ich fühle mich da nicht so. Wenn ich andere Gesichter sehe, die finde ich deutlich angenehmer anzuschauen als meins. Aber gut. Da ist er.
Das war ja nicht das.
Hello.
Guten Morgen, John. Hier sind Michael und Basti. Grüß dich.
Hallo.
Guten Morgen. Hallo.
Du bist bereit?
Ja.
Ich habe unseren Hörerinnen und Hörern schon gesagt, wir versuchen es auf Deutsch. Du darfst jederzeit ins Englische wechseln.
Ja.
Wenn die Wir sind aber alle sehr neugierig natürlich, weil du schon seit vielen Jahren eben auch unser Star in der BBL bist und schon seit vielen Jahren in Deutschland wohnst und eine deutsche Frau hast, wie es um deine Deutschkenntnisse denn aussieht. Wie würdest du sie denn beschreiben auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6?
In Deutsch?
Ja.
Oh ja, yeah, yeah, this is
eine 3.
Fair. Ja, ja, 3. Es ist immer die kleine Worte und ja, es ist immer schwer für mich und ja.
Wir wollen
ich kann alles in Deutsch machen, nicht alles, aber gleich alles, aber es ist in meinem Kopf. Das ist, ich habe nicht Angst, aber the Anxiety, ich weiß nicht auf Deutsch. Ja.
Aber das ist kein Problem, weil erstens sind wir hier nicht live, zweitens haben wir alle Zeit der Welt, es ist ein Podcast, wir können auch 4 Stunden sprechen und es kann uns niemand stören dabei. Mhm. Und das ist der ganz große Vorteil. John, lass uns anfangen über das ganz, ganz Aktuelle. Hast du gestern Abend die Euroleague geschaut? Nein.
Das ganze Spiel? Ja, nein. Auf dem Bus, das ist schwer, der andere Spieler hat geschaut, aber ja, ich habe ja die Highlights und ja, nicht das ganze Spiel geschaut, aber ja, hat gesehen, dass Munich hat verloren bei 3 und ja, das ist
Hast du die Schlussphase gesehen, die Szenen am Ende beim Bayern gegen Mailand Spiel, die letzten 20 Sekunden, was da passiert ist?
Ja, yeah, mit
Baldwin zum Korb.
Ah, ja, yeah, und der Jump, Sprungball.
Genau.
Ja, ja, ja. Hat gesehen und ja, das ist Kyle Heinz und ja, yeah, er ist in der Euroleague für viele Jahre und ja, yeah, es ist ein bisschen schwer für Baldwin und ja, yeah, es ist ja, ich kann nicht sagen, das ist Basketball, hier verloren oder gewinnen. Und, ja. Ja.
Hast du ein bisschen mitgezittert? Warst du aufgeregt, weil du bist Ex-Bayern-Spieler? Bist du dann noch auch mit höherem Puls und schaust das? Oder ist dir das sportlich, bist du da doch ein bisschen weiter weg mittlerweile?
Ja, ich bin immer weiter. Ja, es ist, ja, ich bin nicht sentimental, ich weiß nicht auf Deutsch. Ja. So, es ist nicht so. Ja, yeah. Munich war ein bisschen kompliziert mit der Zeit in meinem Leben. So, es ist ein bisschen, ja, yeah, nicht so hoch in meiner.
Es war von 2013 bis 2016, damals von deiner Zeit in Ulm, MVP der Liga gewesen. Zweimal MVP der Liga gewesen, dann zu den Bayern. Was war denn kompliziert in deiner Zeit bei den Bayern?
Ja, yeah, das ist, ja. Yeah. Erstes Mal, es war meine Fehler für meine, you know, meine Körper und, you know, meine Conditioning und, ja, yeah, ich weiß das und, ja, yeah, ich kann nicht sagen, das ist, ja, yeah, mein Fehler, aber das ist, ja, yeah, mit der Trainer und mit alles, das hat passiert. Es ist unglaublich, you know. Die ganze Zeit, das ist auf Englisch, because it's, yeah, you know, it's hard for me to explain in detail and not to say the wrong thing. And you know, this is. It was just a tough time because, you know, just the style of the coaching, you know, it was he was a great coach and
Coach, you know, Pesic, his method, we're talking about.
Yeah, 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 of course. Coach Pesic was, you know, his method. I had nothing wrong with his method and you know, his style was just a little bit of an old school style of, you know, just yelling and film every day and watching different things and watching, you know, different clips over and over again that, you know, it just kind of just got over the top. And I think with everybody, I could see if it was only me who felt this way, but it was the entire team the entire time I was there. So it was just a tough situation. Mm-hmm. And, you know, I had good times there too, but, you know, it was definitely a lot of hard times and, you know, just difficult, you know, hard memories. And it's just a complicated, you know, relationship with, and especially since my girlfriend is from there and, you know, I spend most of my time off time there. This is, it's a complicated relationship.
Complicated. So two different problems. First one to be in good shape. And the second one, the relationship to the coaching style.
Yeah. That's the big thing because as I said before, the being out of shape is for sure my fault. And, you know, if I would have been in shape and, you know, really thought about, you know, my career, I think it would have been better. But, you know, just the relationship I had and, you know, just, yeah, the style on that other side was, you know, made it way too difficult, or not too difficult, but just made it way difficult. And
I remember a press conference, also es gab eine Pressekonferenz in der Zeit, wo du da warst bei den Bayern, da hat Coach Pesic gesagt, John Bryant gehört in die NBA. Also er hat irgendwo schon an dich geglaubt, er hat schon gesagt, der Kerl kann NBA spielen. Hattest du auch jemals das Gefühl, du kannst es in die NBA schaffen, zu der Zeit damals?
Ja, ich bin 24 oder 25, ja, ich kann in der NBA gespielt. Ich habe Talent und mein Kopf für das Spiel, das ist eine große Mann mit kann werfen, der Dreier. Und so das ist ein anderer. Ich bin nicht unter der Korb, nur unter den Korb Spieler. Und das ist das ist nur die Frage auf meine Körper und meine Shape. Das ist immer die Frage für if ich spiele hoch oder unter. So das ist immer die Frage. So das ist ich habe das Gefühl, dass ich kann das, aber ich meine Körper und mein Conditioning war nicht genug.
Warum ist es immer wieder ein Problem mit to be in shape? Also so, du sagst, es ist schon immer so gewesen. Welche Möglichkeiten hast du, beziehungsweise welche Methoden hast du angewandt, um dagegen zu kämpfen? Ja,
immer das Problem in Sommer. Ich weiß das und ich habe Lust für meine Familie zu sehen und reisen, traveling und es ist schwer für zu immer in Shape bleiben, wenn du immer traveling und jedes Tag hat ein andere Reise und es ist schwer und es ist
kein Training.
Ich habe Training und Fahrradfahren und Krafttraining, aber nicht Basketball spielen, nicht so viel. So es ist immer mein Problem und ich weiß das und ich habe the Problem mit das ich muss im Sommer mehr Basketball spielen oder mehr laufen, weil das ist,
Hat ja jetzt für dich, John, diese Saison auch so begonnen, dich fit zu halten. Jetzt habt ihr mit den Gießen 46ers nochmal eine gute Saisonschlussphase hingelegt. Gestern gegen Bamberg auch nochmal sich zurückgekämpft ins Spiel, hat dann nicht gereicht. Der Abstieg steht fest. Wie bitter war das denn nach den letzten paar Wochen, diese Busfahrt da nach Hause gestern?
Ja, es ist sehr bitter mit, the Situation mit, the Gießen 46ers. Ich bin hier für 4 Jahre und ja, mein Herz, und ich habe, ich weiß nicht, das Wort, ich habe Stolz, dass, you know, der letzte, nicht diese Saison, aber der letzte drei Saison, hat, gut gespielt und hat Stolz, und diese Saison ist ein bisschen andere. Ich bin nicht hier, der Anfang der Saison, und
du warst bei den Baskets in Paderborn erst in der, in der Pro
mit, A. Mit Steve Esterkamp und, you know, from Ulm. And yes, bitte, this is, sorry.
Sorry. Take your time, no problem.
Yeah, sorry. Es ist mit Deutsch, es ist, anxiety ist hoch. Es ist schwer, weil, die ganze Saison nicht hier, und mit dem Wechseln auf Spieler und die Trainer und alles, das ist schwer für eine Mannschaft, adaptiert a word.
Ja, genau, also sich wieder zusammenzufinden und mit einem neuen Trainer.
Chemistry, genau. Und das ist schwer, und die letzte zwei Wochen war besser, und als ein Team gespielt, aber gestern nicht genug. Aber ich kann sagen, das ist besser, denn der Anfang war, ich bin da. So, das ist schwer, weil es ist nicht genug Zeit für die Mannschaft. Aber das ist Basketball, und du musst,
Wie geht's denn jetzt dann weiter für dich? Also du bist die Jahrgang 1987, lass mich rechnen, also auch nicht mehr der Allerjüngste in diesem Sommer. Wie geht's weiter für dich? Was sind deine Pläne? Du wirst doch sicherlich in Deutschland bleiben, oder?
Ja, das ist der Plan jetzt. Ich gehe zurück nach Kalifornien, und ich habe auf Englisch ist I have gas in the tank, so das ist nicht die Frage, if ich will das, aber es ist die Frage, wo. So, let's see.
You're still one of the most effective players in the German league. I mean, you're number two, I guess, in the ratings for effectiveness. Yeah. So you are, of course, a very, very good BBL player. So your future is in the BBL then.
I think that's going to be another question of being in shape and continuing to work on, my body. And I think it's going to be different this summer. And hopefully we can have a conversation next year about what the situation was during the summer. But, I'm on a better way personally, being in Paderborn, meeting different people, about conditioning and different things about nutrition. So I think I'm on a better way and finding my own life outside of basketball that, because when I'm in training, you can talk to anybody or any of my trainers that, I'm one of the hardest workers that, that during season, I don't think anybody can, question my dedication and, my conditioning, my commitment to conditioning. So it's always just been that summertime. So I'm trying to find a balance in my life, personal life, that I can take that basketball mentality and put it into my personal life and really keep my body and keep my shape, that it will make it for a better transition into the basketball.
So maybe you need something during the summertime to put your focus on. There is no basketball, so you maybe need some new hobby or some stuff like where you can work on every day, like whatever, learning a language or build a house or what stuff like that.
Yeah, for sure. And that's the summers that I did do better than others. It was definitely something that I was focused on, and for sure that. My plan this summer is to, you'll, hopefully we'll have a great conversation next year about this.
So the conditioning in your career is not only interesting in the scheme of your own life, I think, but also you're still one of the most dominant offensive players in the league. But the last few years, the game has kind of changed worldwide basketball. It's more movement. It's faster. How much more difficult did it get maybe to not be in 100% shape now compared to maybe 7 years ago?
Yeah, it's definitely difficult with the, you know, the new style of the basketball, you know, that everybody sees that it's moving towards. It's not a question of, you know, it definitely got harder just to, you know, be able to keep up with that. But, you know, I think with throughout training and everything going through the year, you know, it definitely gets better. I think it's a mental thing of when you start, a lot of people just stop and say, man, I can't do it. And, you know, it's got to be a fight mentally for, and I'm, you know, I fight mentally a lot and overcome that and train and get better and work on diet and everything to get myself in a better situation. And, you know, I think that's why, you know, I've stayed in this league so long and, you know, been as successful as I've been is just because of that mental toughness. And definitely getting older, and definitely at the beginning of this year, it was, you know, going to Paderborn and that's pro A level. And, you know, definitely having a hard time keeping up with that at the beginning of the season. And, you know, it was definitely a question of, I can't do this anymore, you know? So that's another reason of, you know, this summer being, hey, if I do what I did the last years, you know, basketball is not going to be possible. So it's something that, you know, like I said, it's a definite personal, you know, change for me that, you know, if I don't do something different, then, you know, my career is going to be over. Yeah. And I don't want to end my career because of, you know, body and being out of shape. You know, I want to end because I want it to end and say, all right, this is enough. This is, you know, the end. And
so we need a new hobby for you for this summer.
I've got a couple in mind, and, you know,
what about, you know, you like outdoor stuff like fishing?
Oh, that's what I was just about to say. Cause last year I got a little into fishing with my cousin and my brother. And really? Yeah, for sure.
Okay, I didn't know that. I was just guessing because I love fishing, and fishing is a great sport. I mean, it's kind of a great hobby because you have to invest a lot of time to be a successful fisherman.
Yeah, for sure. And it definitely takes a lot of time to be successful.
It's not easy to catch fish, to be honest.
No, it's not. You would think you just throw the pole in the water.
No.
Yeah, nope. Definitely not.
There's less fish in the water. So.
Yeah, for sure.
Also, because it doesn't work like catching a rebound. You can't box out a fish.
Yeah, for sure. No.
You can't stare down the fish. But you definitely you will spend the summertime in California. I mean, of course, California is your home area, and it's one of the loveliest places on earth. So this is your family is still located there, I guess.
Yeah. That's my only, I would say, connection or, like, you know, the only reason I go back is because of family, just because, you know, I'm a family guy and like to be around them and, you know, just, you know, it's just a good place and, you know, especially the weather and everything. So
is it close to your home? You're born in Berkeley? So
yeah.
You will go to Berkeley then this summer. This is
the whole, like, just around the Bay Area, everything is real close.
It's so awesome there. It's such a great place.
Yeah, it's amazing. It's a good place, and, you know, always fun to go back. And
I'm going to join you. We go fishing every day then.
Don't worry. I already talked to my cousin, my brother. Hey, we're going here. We're going here. Like.
Do they have a boat? They have a boat?
We have a boat, but it's not working at the moment. So we're in the process of repairing it. Okay. Sorry, my son just walked in.
Oh, that's always it's a hobby too.
Also a project.
Yeah. This is a real project.
Yeah, for sure.
What's this? That's the motor of the boat. Okay. Yeah. So we're looking forward then for next season, having you back in Germany. So we'll have to find a club for you. Well,
I'm here waiting, willing, and ready. So
let's start from the top. Ludwigsburg. Wow, this is tough. John Patrick.
Yeah, for sure. Yeah,
I'm not sure if this is the best project for you.
I don't think so either.
Okay. Then we have the EuroLeague teams. We have Alba and we have Bayern. I guess Bayern is out of the...
I think they're out too.
Out too, okay. Yeah. Alba, I'm not sure about Alba. Alba is a great team.
Yeah, for sure. Sanchez there, he's, doing a...
Yeah.
Or Reyes, I'm tripping.
Aito and... they have Chris Kumacha. I mean, this guy, he's 7'6" tall, I guess. I'm not sure. Yeah. He's he fits in this team, although I thought it's not possible with their style of basketball, such a tall guy, but it's kind of working, or isn't it? I'm not sure.
I think it'll take some time, because he's, such a different player for that kind of system, just being so tall and, he's not that quick and, they're just going to have to adapt like they do play zone and, they're going to have to do a lot of different things to, adapt to having him in there. But I think if they keep doing it and, I think he signed a couple years, right?
I think he has a 2 or 3.
Yeah, I just heard it one time, but yeah. But
okay, we don't go through every club, but let's take Oldenburg. They have kind of John Bryant II in their team with Rashid Mahalbazic.
That would also be the best comedy duo in any team in the entire league.
I think it would be. They would need to film that because I think it would be a good time. Just the things that would happen and conversations that would go on. But I think that would be comedy gold.
But you would like to play international in Euro Cup, Champions League, whatever, Euro League.
It's not a make or break. I would like to, and it's definitely more fun to travel and play international. But it's definitely, it's not a thing that I have to say. Yeah, I want to play Euro Cup or stuff like that, but. Like I said, I just want to play on a good team and, a good organization.
Yeah. I'm pretty sure you will find a team. Not I'm sure. I know you will find a team, but maybe.
I think it's all on me this summer, like I said. Yeah. So
you will wait with your decision a couple of weeks because you want to work on your condition. You want to work before you take everything in...
Yeah, I just want to, as I said, this is just a personal thing for me, just to just mentally and physically, just be better this summer than I've ever been and to prove that not only to a club or to a team, but just to myself. And,
Will decide later in the summer.
If whatever comes, I don't think it's going to be a matter of making a decision. It's going to be a matter of if a team takes a chance. I'm just going to be honest. And this is the thing of, where whoever comes with I'm not even worried about money or, anything like that. It's just
You're sure you're not worried about money? How do you do that, John? How do you do that?
Let me rephrase that. Because money isn't everything, and it's I know. I'm weird and I'm different, I guess. But it's definitely
You never should say this in a podcast or to a media.
Yeah,
you know?
Yeah.
Your agent will kill you for this.
Yeah, for sure. You probably will. But yeah.
All right. Who's your agent, by the way? BDA Sports.
Okay. Yeah.
Okay. John, we wish you all the best for this summer, for your near-term future, for your mid-term future, for your long-term future. You're a great guy. You're one of our favorite players. You have ever been one of our favorite players. We love you to death, and we will sure that next season will be one of your best in the league. I'm sure.
Hey, that makes me feel good, man. And yeah. Gives me a little more motivation. So
sure, you have everything. You're almost 7 foot. You have the softest hands in the league. I mean, you can do everything. You can do whatever you want.
Right. Yeah, like I said, it's on me. So
you can catch the biggest fish in the Pacific.
I'm working small time right now. You know, we want to start small and then we'll build up to those big old king salmons out there. So.
Start with the baby brass and then.
Yeah, you know, that's what we're going for.
All right, John, have a good time. Enjoy the summer. Do whatever you want with your motivation for next season.
Yeah.
You're so motivated, so I'm pretty sure you will achieve your goals.
I will. And thanks for having me on, and yeah, that's
alles Gute nach Gießen oder wo immer du jetzt bist, bist du noch in Gießen? Ja, klar, bist du.
Ja, bist in Gießen.
Alles klar. Gut, John. So. Bleib gesund und auf bald.
Yeah. Thank you very much.
Yeah, no problem. Bye-bye.
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 So ein netter Kerl, ne?
Ja, yeah, also wie gesagt, ich habe die ja auch bei den Media Days 2019 erlebt, Mahir Basic und John Bryant. Ich glaube, dass, also wenn die beide, die könnten eine Netflix-Serie bekommen, wenn die jemals im gleichen Team spielen sollten.
Ja, das sind beides, also Rashid ist ein sehr spezieller Typ, der ist wirklich einzigartig. In seiner Art. Der braucht wirklich mal. Du bist ja Comedy-Experte. Das wäre doch einer, der so Stand-up auch machen könnte, oder?
Ja, es ist sehr schwer, das umzulegen von Leuten, die lustig im Gespräch sind, zu Leuten, die lustig auf einer Bühne sind. Die meisten Stand-up-Comedians sind fürchterlich im Gespräch. Die können dir nicht in die Augen schauen haben keine Lust, mit Menschen zu reden. So bin ich ja auch. Also die meisten Stand-up-Comedians sind nicht lustig im Gespräch.
Das sind so Soziopathen, also willst du sagen.
Na, Soziopath wäre ja wieder was ganz anderes. Soziopath kann ja menschliche Gefühle vortäuschen. Das sind einfach nur, die sind einfach sozial awkward, ja. Also die können einfach nicht, manche nicht, aber sehr schwer umzusetzen. Also sehr schwer von Comedy im persönlichen Gespräch zu schließen, auf was kann der tatsächlich comedy-technisch.
Ja. Ja, also John Bryant, wir fassen es nochmal zusammen. Schwierige Zeit gehabt in München mit der Tatsache, dass er mit Coach Pesic da nicht zurechtkam. Es wurde sehr viel Film geschaut. Das haben wir immer wieder gehört von Spielern, die unter Pesic sind. Also Videoanalyse ohne Ende. Und er nimmt den Fehler auf sich, dass er mit seinem Körper nie so richtig im Reinen war. Die Sommer waren zu verführerisch.
Verlockend.
Verlockend. Ja. Und zu viele Funde sind auf den Rippen gelandet. Und das dauert alles zu lange, um wieder in Form zu kommen.
Ja, ist natürlich jetzt angesichts, gerade das haben wir auch kurz angesprochen, der Revolution im Basketball in den letzten paar Jahren sehr interessant, wie so ein Spieler nochmal zu Hause findet. Also bei fast allen Teams, die wieder durchgegangen sind, wird von den Big Men auch schon sehr viel defensiv abverlangt heute. Ja, du hast ja Komadji kurz angesprochen. Die Berliner versuchen den da jetzt gerade mit Zonenverteidigung ab und zu auch mal mit Box and One, wo er dann in der Mitte steht, einzubringen, quasi, dass er nicht gezwungen ist, da draußen zu sein. Aber wenn du deine Defensive schon um den Big Man so gestalten musst, weil du weißt, der kann draußen nicht verteidigen, ist es für die meisten Teams heute sehr schwer, die in ihre Rotation unterzubringen.
Siehst du denn einen Verein, wo du John Bryant unterbringen würdest, unter den jetzigen Voraussetzungen, mit den jetzigen Trainern und der jetzigen Ausrichtung?
Naja, also es ist für mich mehr die Frage, was die Teamgestaltung außenrum ist. Also wie wird das Team außenrum aussehen? Denn wenn du jetzt, keine Ahnung, Ratio Farm Ulm zum Beispiel, ne, hat ja auch John Bryant hatte da ja auch eine Vergangenheit, eine sehr erfolgreiche Vergangenheit. Mhm. Wenn du da jetzt so wie die in manchen Lineups mit vier Guards-Flügeln spielen, die alle defensiv stark sind, dann kannst du so jemanden möglicherweise einbauen in ein defensives System, auch wenn das nicht so wirklich ganz dem entsprechen würde, was Jaka Lakovic aktuell defensiv so macht, mhm, aber vielleicht könnte man das ja so unterbekommen. Aber du bist schon sehr abhängig, wenn John Bryant so spielt, wie wir ihn in den letzten paar Jahren erlebt haben, ne? Offensiv dominant, kann von außen werfen, kann übrigens auch guter Spielmacher sein für dich am offensiven Ende. Die Frage ist immer nur, kannst du ihn defensiv auffangen? Das ist das große Problem. Der wird in jeder Offensive des Gegners das Ziel Nummer eins zum Attackieren sein. Ja. Schickst deine kleinen Guards auf den und dann wird's halt schwierig. Deswegen brauchst du vier Top-Verteidiger im Prinzip für mich um John Bryant herum. Und das ist schwer.
Vorteil von John Bryant, er hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, er geht als deutscher Spieler durch. Bei den Ulmern wird es vielleicht, kann ich mir vorstellen, auch die ein oder andere freie deutsche Stelle geben im nächsten Jahr. Also Ossetkowski ist ein Deutscher. Einen deutschen Pass. Ossetkowski ist bei vielen Teams im Gespräch für die kommende Saison. Nehmen wir mal an, der ist weg. Andy Obst ist aus meiner Sicht ein Euroleague-Spieler. Der ist der ist, glaube ich, auch eher weg. Wen haben wir noch? Ja,
Tommy Kleppers. Ich habe da tatsächlich keinerlei Infos.
Ich auch nicht. Ich spekuliere nur rum. Also das ist jetzt hier Spekulationsphase. Genau.
Ich hab Ulm auch nur genannt, weil es das erste Team war, das mir einfiel, wo man Lineups hat, wo drei oder vier sehr, sehr gute Verteidiger gleichzeitig auf dem Feld stehen könnten. Mhm. Neben natürlich den Euroleague-Teams und Ludwigsburg, ganz klar. Aber es ist schon schwer, John Bryant in der aktuellen Form von dieser Saison unterzubekommen, wenn du deine Defensive nicht opferst. Wenn er jetzt auf einmal in überragender Form ist, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil den Basketball-IQ, um an den richtigen Stellen zur richtigen Zeit zu sein, den hat er auf jeden Fall.
Den hat er auf jeden Fall. Und er will nicht, ist nicht darauf angewiesen, viel Geld zu verdienen. Also, oder er hat, also wer das.
Das, das wird so Ärger geben. Das wird ihn sein ganzes Leben verfolgen. Ne?
Ja, aber das macht ihn ja so sympathisch. Das ist ja etwas, was kein anderer Spieler hier in einem Interview sagen würde: Geld ist mir egal. Geld ist niemandem egal. Keinem Profi ist dir Geld egal. Nein. Mir? Nein. Niemandem ist Geld egal. Ich glaube, dass John Bryant Geld tatsächlich egal ist.
Ich glaube, das ist wirklich. Ja, ich glaube, dass das jetzt schon ein paar Jahre so ist, dass er ja irgendwie immer auf den nächsten Vertrag spielt, was ein bisschen, ein bisschen komisch ist beim Spieler von seinem Talent, aber wir kennen ja die Gründe dafür auch. Und ich glaube, das ist hier halt so eine ähnliche Geschichte, also, dass es ihm nicht um Geld geht, hängt vielleicht aus meiner Sicht tatsächlich mehr damit zusammen, dass es, glaube ich, nicht so viele Teams gibt, die jetzt hoch interessiert sein werden aus der BBL in der nächsten Saison. Also, da will ich ganz ehrlich sein. Ich sehe ihn jetzt nicht an vielen Stellen großes Interesse wecken aktuell.
Zwei, drei Ideen hätte ich, aber schauen wir mal, was daraus wird.
Schauen wir mal.
Ja, gut. Da haben wir doch schon mal das Wichtigste abgehakt. Oder vielleicht kommt das Wichtigste erst noch. Ich weiß gar nicht, Basti, bist du eigentlich, wenn in diesem Podcast die Küchenrubrik kommt, machst du dann aus?
Ich tune zumindest geistig raus bei der Küchenrubrik.
Ja?
Das ist nicht, da bin ich nicht zu Hause. Ich bin, bestell mir Essen auf Lieferando.
Echt?
Mensch. Ja. Ich bin da ganz fürchterlich. Ich meine, mein normales Alltagsleben, als noch Kaulibühne offen hatten, war ja, dass ich für 4 Stunden jeden Tag in irgendeinem Restaurant oder Café rumgesessen habe und da geschrieben und quasi gegessen. Ja. Ich kann kaum kochen. Ich krieg gerade noch so Nudeln in den Topf geworfen. Und ansonsten bin ich komplett desinteressiert, was all das angeht.
Okay, dann wirst du nicht böse sein, wenn ich das nächste Projekt auf die kommende Woche lege. Wir haben natürlich,
das ist okay.
Also wir haben unfassbare Rückmeldungen zur Feinschnabelwürze. Die Firma hat sich nicht nur bedankt, die ist überwältigt. Die Zuschriften, bitte keine Zuschriften mehr zum Gewinnspiel. Es ist vorbei, es ist abgeschlossen. Die Gewinner sind informiert und bereits beschenkt worden. Aber ich habe das nächste Projekt am Start. Es wird um Grillsoßen gehen, denn die Grillsaison ist jetzt sozusagen eröffnet. Es wird immer mehr gegrillt werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und da müssen wir mal über das Thema Grillsoßen
reden. Ja, da wird die Abteilung BB bei Twitter von Abteilung Basketball zu Abteilung Barbecue.
Ja, also Barbecue wird vielleicht schon am kommenden Dienstag, und zwar mit dramatischem Basketballbezug. Nur die Person weiß davon noch nichts, deswegen sage ich erstmal nichts.
aber es wird dramatisch, so viel ist versprochen.
Ja,
es wird
ein großes Drama. Wir werden die nächste Werbeoffensive fahren und danke auch nochmal an einen Abdi, an Christian, der mich nochmal daran erinnert hat, dass es ja jemanden gibt in der BBL, der ganz viel mit Grillsoßen zu tun hat. Und den werden wir hier an den Start holen. Aber ich habe auch noch was für dich, Basti. Und zwar, du bist ja ein Basketball komplett Verrückter. Also darf man ja wirklich sagen, du bist ja NBA auch mega drin. Du hast auch, du darfst Werbung machen, ne? Podcasts hier und da und ja, alles.
Ist okay.
Aber wir haben von Olle Brusbergen vor einigen Wochen mal einen super komplizierten, einen Quiz zugeschickt bekommen, was wirklich kompliziert ist. Also wirklich, die Fragen sind brutal. Mhm. Aber eine davon traue ich, also ich könnte sie alle nicht beantworten, aber ich glaube, eine kannst du beantworten.
Oh boy. Oh nee.
Und sie heißt, welcher aktuelle NBA-Schiedsrichter hat Basketball in der Regionalliga in Deutschland gespielt? Ich gebe dir vier Namen. Mhm. Derek Collins, Marat Kogut, Brandon Adair und Scott Twardowski.
Null Chance.
Keine
null
Chance?
Komma null Chance.
Ich dachte, du hättest den parat, weil du ja NBA schaust und dachte mir, okay.
Ich habe NBA-Referees überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich kenne die Namen von vielleicht zwei NBA-Schiedsrichtern.
Ah, okay.
Das ist das, was ich eher ausblende in meiner Wahrnehmung tatsächlich.
Ja. Okay, gut. Dann muss ich da selber nochmal recherchieren, weil ich weiß es spontan auch nicht. Sehr interessant finde ich ja die Frage, wen setzte der gesperrte Bayreuther-Trainer Tom Sneeman in der Saison 84-85 im Heimspiel gegen Osnabrück an seiner Stadt für die Betreuung der Mannschaft ein? Den Hallenwart, seine Frau, den Vereinspräsidenten oder den Fanclub-Vorsitzenden? Das ist meine Lieblingsfrage, die ich auch noch recherchieren muss. Also Ole, Fakt ist, wir wissen diese Antworten ohne Google nicht und wir werden dann in der kommenden Woche das alles gegoogelt haben und auch beantworten, damit wir dieses Quiz
ja, toll. Auch mal von dann, der Backe also, bekommen. Ja toll, dann macht das Quiz ja auch sehr viel Sinn.
Ja, wenn wir es nicht wissen, googeln. Wenn wir es nicht wissen, was machst du?
Ja, dann sind wir halt durchgefallen. Dann muss jetzt quasi das dieses Quiz sich einen würdigeren Basketball-Podcast suchen.
Ja.
Also bei anderen Basketball-Podcasts vorstellig werden. Weil bei Wer wird Millionär kannst du ja auch nicht einfach sagen, ja, wir kommen dann nächste Woche zurück, nachdem unsere Kandidaten alle Antworten gegoogelt haben. Und dann machen wir bis zur Million durch.
Ja. Ich möchte aber mit dir trotzdem noch eine ganz wichtige Sache besprechen.
Und die ist
wirklich essentiell. Und zwar ist dieser Podcast ja auch bekannt dafür, dass wir hier und da mal einen Rant loslassen. Und auch einen Rant gegen Basketball. Und es geht um die Situation, die sich in Crailsheim abgespielt hat am Wochenende. Bei dem Spiel Crailsheim gegen Hamburg hatten wir Trey Bell-Haynes. Der war ein Rebound vorbei an einem Triple-Double. Und am Tag drauf kam eine Mail von der BBL, dass man dieses Spiel nochmal nachgescoutet hat und dass man noch einen Offensiv-Rebound gefunden hat von Trey Bell-Haynes und er jetzt einen Triple-Double hat. Herzlichen Glückwunsch, das ist super für Trey Bell-Haynes. Die Sache ist aber die, dieser Offensiv-Rebound war in einer Szene, er ist am Korb, also in der Nähe zum Korb, er geht dahin, will hoch und wird geblockt.
Mhm.
Er hält den Ball aber in den Händen und landet wieder und begeht einen Schrittfehler. Ja, soweit kannst du mir folgen?
Genau, dann muss es als Offensiv-Rebound zählen, ja.
Das ist ein Offensiv-Rebound, wenn ich geblockt werde und mit dem Ball in den Händen lande?
Du musst es ja rein logisch
nachverfolgen. Ja, genau. Erzähl bitte allen Abtis, was die Logik hinter dieser Regel ist. Genau.
Du musst es ja rein logisch jetzt mal von demjenigen, der den Boxscore macht, die Boxscore-Stats auffüllt, betrachten, was in dieser Sequenz passiert ist. Es liegt offensichtlich ein Blocked-Shot vor, ne? Das ist klar. Wenn ein Blocked-Shot da ist, dann muss es einen Wurfversuch gegeben haben. Wenn es einen Wurfversuch gegeben hat und nach diesem Wurfversuch und Block der Ballbesitz wieder bei dem Spieler ist, der zuvor nach oben gegangen ist, dann ist es ein Offensiv-Rebound.
Ja, das ist aber jetzt, das ist deutsche, also die Regel hat ja nicht die BBL gemacht, das ist eine Basketballregel, also das ist kein Vorwurf gegen die Liga, aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Der Ball hat die Hand gar nicht verlassen, ich werde blitzsauber geblockt, lande mit dem Ball wieder auf dem Boden und werde damit belohnt, dass ich den Ball noch in meinen Händen halte mit einem Offensiv-Rebound.
Ich habe die Szene nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
Schau sie dir an im Magenta Sport Replay, auch für alle Abdis, wer sich's anschauen will, bei 59 Minuten und 30 Sekunden im Video.
Ah, okay.
Und ich habe daraufhin, also wir haben ja eh mit dem Basketball das Problem, dass wir viel zu viele Regeln haben. Ja, es ist einfach eine Sportart, die an einem viel zu dicken Regelwerk erstickt. Aber da kann man gar nichts anderes gegen sagen. Im FIBA Statistical Menu Regelwerk steht diese Regel, von die Basti gerade ausgeführt hat, tatsächlich offiziell drin. Aber ich kann sie nicht nachvollziehen. Ich finde es unglaublich, dass du dafür einen Offensiv-Rebound bekommst. Mir fehlt das Verständnis.
Was war nochmal der Timecode? Ich schaue mir jetzt die Szene.
59:30.
59:30. Wir müssen das jetzt kurz. Ich habe das Gefühl, wir müssen das jetzt kurz machen.
Ja. Also, ich zitiere nochmal aus dem Artikel auch auf der BBL-Seite. Wie gesagt, das ist kein Vorwurf gegen den Schiedsrichter, gegen die Liga, gegen den Scouter, gegen nichts. Aber es geht mir um die Regel auf Seite 9, Beispiel 4 im FIBA Stats Manual. In diesem Fall muss laut des offiziellen Handbuchs des Weltverbandes FIBA dem geblockten Spieler auch ein Offensiv-Rebound gutgeschrieben werden, da dieser nach dem Block erst wieder Ballkontrolle erlangen muss, bevor ein Schrittfehler gegen ihn gepfiffen werden kann.
Exakt.
Naja, aber er hat ja, wenn man so will, die ganze Zeit Ballkontrolle. Er kriegt den Wurf ja nicht los, weil der durch diese perfekte Defense die Hand des Gegenspielers auf dem Ball ist. Er landet mit dem Ball wieder in der Hand und das soll ein Offensiv-Rebound sein. Da steige ich aus. Also,
ja, also ich,
da ist der, dagegen ist der Einwurf-Pfeil ja intelligenter als die Weltformel. Nee, also das geht nicht.
Ja gut, der Einwurfpfeil, da sind wir uns eher einig, dass der abgeschafft gehört. Ich bin gerade in der Live-Übertragung, es gibt leider keine Slow-Mo von der Szene.
Nee, gibt's nicht.
Denn, so wie ich das sehe, verlässt der Ball schon seine Hand. Er prallt am Boden, danach fängt er ihn und danach begeht er einen Schrittfehler. Also es ist gar nicht so, also ich verstehe, was du meinst, aber er hat schon eine klare Wurfbewegung nach oben. Und ob der, überlegst dir so, wenn jemand bei einem Dunkversuch geblockt wird, dann ist es ja auch ein Block, obwohl der Ball nie die Hand verlassen hat. Ein Spieler geht zum Dunk nach oben, wird am Ring geblockt und das zählt aber trotzdem als Wurfversuch und als Block. Weil anderes, also das macht ja Sinn.
Ja, aber dann müssen wir mal die Sache mit dem Rebound nochmal definieren. Ein Rebound ist aus meiner Sicht ein vom Ring abprallender Ball, den man fängt.
Aber du kannst ja auch einen Rebound nach einem Airball haben, zum Beispiel.
Bitte alle Abdis, wer Lust hat und wer darauf zugreifen kann, bei Magenta Sport Spiel Crailsheim Hamburg vom letzten Sonntag, Minute 59:30.
Also, gerne, ich verstehe.
Ja, jetzt hast du auch noch Verständnis dafür. Ich drehe am Rad. Ich dachte, du würdest sagen, Körny, du hast total recht.
Nee, ich bin da nicht bei dir, Körny, weil ich auch glaube, dass das nicht unser größtes regeltechnisches Problem ist. Ich glaube, wir haben sehr viel größere Probleme. Also, diese, Reviews spät in Spielen, die habt ihr ja auch schon besprochen, fürchterlich, ich finde das ganz schlimm. In der Euroleague war es jetzt ein paar Mal so, ich schaue natürlich auch viel NBA, da ist es noch sehr viel schlimmer. Ich befürchte aber, dass das in der Euroleague auch auf uns zukommen könnte, dass zukünftig die letzten 2 Minuten eines Spiels aus 18 Minuten 2 Schiedsrichter schauen auf einen Monitor bestehen könnten.
Ja, ja, das ist grauenvoll.
Das finde ich ganz fürchterlich. Der nicht vorhandene Sprungball in der Easy Credit BBL ist für mich. Weißt du, wieso diese Regel eingeführt wurde mit dem Ballbesitzanzeigen im Pfeil? Was die offizielle Begründung ist?
Nee.
Die wurde eingeführt, um es für den Zuschauer leichter zu machen. Das ist die offizielle Begründung.
Das kann nicht sein.
Doch, das ist die offizielle Begründung.
Und es heißt ja auch immer, ja, das wäre dann ungerecht, wenn dann zum Beispiel, weiß man nicht, Chris Kumatsche gegen TJ Shorts beim Sprungball steht. Da sage ich, okay, dann nehmt nicht die beiden, die in diesen Ballkampf verwickelt waren, dann darf sich halt jede Mannschaft zum Sprungball einen aussuchen,
naja,
die drei Herrgottsnamen.
Nee, ich finde das aber, also das ist ja auch keine Ungerechtigkeit. Stellen wir uns zum Beispiel vor, TJ Shorts geht in die Zone, geht nach oben und die Hand-Augen-Koordination von Kumanji ist so genau, dass er in der Situation einen wesentlich kleineren Spieler zum Sprungball zwingen kann, dann hat er sich die Chance ja verdient. Das ist ja ein gutes Defensivplay. Also verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin nach wie vor großer Verfechter des Elim-Endings. Ich finde, das muss irgendwann in Basketball kommen, weil es immer noch ein Riesenproblem ist, dass die eigentlich aufregendsten Minuten in den meisten Basketballspielen die sind, die am langweiligsten anzuschauen sind, weil ständig irgendwer gefoult oder die Freiwurflinie geschickt wird.
Das heißt also, du möchtest, dass, wie man das schon mal ausprobiert hat, bei einem NBA All-Star-Spiel bis zum Beispiel 100 Punkte gespielt wird oder sowas.
Genau, also man geht mit dem Spielstand, mit dem Abstand der beiden Teams ins dritte Viertel rein und dann ist der Punktewert, den man im letzten Viertel erreichen muss, festgelegt. Also wenn man sagt zum Beispiel, ja, im letzten Viertel die erste Mannschaft, die bei 30 mehr Punkten als die Mannschaft, die führt, ankommt, gewinnt. Weil so läuft das Spiel einfach weiter und es wird nicht eine Minute vor Schluss angefangen zu faulen. Ich weiß, dass viele Basketballpuristen jetzt wahrscheinlich sagen werden, ja, aber das ist Teil der Trainerstrategie. Das gehört schon lang dazu. Ich sag, das macht das Spiel für den Zuschauer, der vorher noch nie ein Basketballspiel gesehen hat, unerträglich in den letzten 2 Minuten. Da, wo es eigentlich am spannendsten sein sollte.
Völlig richtig. Also solche Schlussphasen, wie wir sie gestern gesehen haben bei München gegen Mailand, gibt's eben auch nicht alle Tage. Also
genau,
wo die Uhr eben auch die Spannung mit vorgibt und eine Mannschaft kollabiert.
Das, ja, also ich habe jetzt speziell das Ende von Spiel 3 zwischen Zenit und FC Barcelona, weil ich das auch kommentiert habe. Da war es dann, letztendlich sind es 8 Punkte Unterschied, aber es war innerhalb von, glaube ich, 3 Punkten noch mit 35 Sekunden vor Schluss. Und ab da waren es halt nur noch Freiwürfe. Der ganze Rest des Spiels sind Freiwürfe und das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein.
Das ist richtig. Ja, super spannendes Thema. Es wurde ja mal etwas offensiver thematisiert, die Art und Weise, das Spiel so zu beenden, wie du es gerade genannt hast. Wie heißt es offiziell? Wie heißt diese Methode, damit das die Abtis das
Elim
auch noch? Elim.
Das Elim-Ending. E-L-A-M ist nach einem Autor, ich glaube, der ist Mathematiker, der Kerl, der hat ein Buch geschrieben zu diesem Thema.
Hast du schon mal Buch zu Ende gelesen, was von einem Mathematiker geschrieben wurde?
Schon mehrere.
Wow. Ja, Basti ist intelligent. Also liebe Abtis,
was naja, der sagt. Also die Fähigkeit, ein Buch zu lesen, hat nichts mit Intelligenz zu tun.
Nee, nee, aber wenn ein Mathematiker ein Buch schreibt, dann kann es passieren, dass man spätestens ab Seite 8 denkt, also vielleicht schaue ich doch lieber die Simpsons.
Ja, also es gibt ja auch so Crossover-Werke, mit denen man ein bisschen leichter reinkommt. Also zum Beispiel ganz aktuell kann ich ein Buch sehr empfehlen. Da habe ich allerdings den Anfang nur gelesen und bisher, also ich kann noch nicht fürs Ende sprechen. Aber für alle, die vielleicht mal ein Buch von einem Mathematiker lesen wollen, aber mit Basketballbezug, Ben Cohen kann ich da empfehlen. The Hot Hands. Der mit stochastischen und spieltheoretischen Methoden untersucht, auch anhand von Studien anderer Leute, die vorher gekommen sind, ob es die heiße Hand im Basketball tatsächlich gibt. Also ob es der Shooter ist gerade heiß, wir suchen ihn, gibt. Es wurde ganz lange davon ausgegangen, dass das falsch ist, also dass das spieltheoretisch einfach nicht belegbar ist. Aber er findet doch leichte, also ich möchte es nicht zu sehr spoilern, aber es gibt durchaus Anhaltspunkte dafür, dass die heiße Hand echt ist. Also für ihn, den das interessiert, das ist so ein kleines Crossover zwischen Basketball und Mathe.
Und aber auch auf Englisch, Basti, du yes, Feuilletonisten-Sau. Das ist ja Wahnsinn.
Naja, wenn ich eine Feuilletonisten-Sau wäre, würde ich es auf Französisch lesen.
ich sage Paris Athen, würde ich sagen.
Achso, ich dachte, wir machen noch einen Ü-Anruf irgendwo. Ich war noch nie bei einem Ü-Anruf dabei.
Du warst noch nie bei einem Ü-Anruf dabei. Okay, pass auf. Wir machen einen Ü-Anruf bei jemandem, der also der rechnet nun wirklich nicht damit. Der hat versucht, gerade mich während der Aufzeichnung anzurufen. Ja, den kennst du natürlich auch, Holger Speckhahn, unser Specki, ist einer von unseren Moderatoren bei Magenta Sport, also der ist auch hier überall dabei und der macht auch hinter den Kulissen, produziert da auf dem Ü-Wagen rum und alles. Und der ist, also zum einen kann der reden wie ein Buch und zum anderen hat der gerade angerufen und den fragen wir jetzt einfach mal,
was er wollte.
Weil, warum nicht? Ich meine, der hat vielleicht das Spiel auch gestern gesehen.
Körni, mein Lieber.
Also ich habe mir gedacht, Specki, also du hast während der Aufzeichnung des Podcasts angerufen. dann rufe ich mal einfach auch während des Podcastes zurück.
Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Ja, das tut mir sehr leid, dass ich euch gestört habe.
Ja, also Xandi ist nicht in der Leitung, aber Basti Ulrich vertritt ihn heute. Und
ich bin's, hi, tut mir auch leid.
Du bist der Überraschungsanruf, Specki, und die Frage ist, was wolltest du denn?
Ich wollte dir ganz ehrlich sagen, dass du die ganze Zeit über im Viertelfinale den Chavon Shields falsch ausgesprochen hast. Weil ich habe heute Morgen Magazin geguckt und da haben sie ihn Shaven Childs genannt. Und das wollte ich ja nicht mitteilen.
Also ich hatte ein ähnliches Erlebnis in der vergangenen Woche als eifriger B5 Aktuellhörer. Nach Spiel 4 in den Nachrichten war immer von Andreas Trinchieri die Rede. Dass ich auch ganz kurz davor war, beim Bayerischen Rundfunk anzurufen und zu sagen, bitte, also, ne?
Ja, als es noch meinen alten Eishockeyverein gab, den EVL 2000, rest in peace, da haben öfter mal die Schwenninger Wild Wings bei uns gespielt, aber der Stadionsprecher konnte das ums Verrecken nicht aussprechen, so oft man ihm das auch gesagt hat. Und der hat immer von den Schwenninger Wild Wings gesprochen.
Ja. Schön. Also jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken, dass du mich tatsächlich hier bloßstellst, aber zum Glück sind es die Kolleginnen und Kollegen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Also insofern, Pinschover war es.
Eigentlich war es Pinschover, stimmt. Ja, ich glaube, die haben den auch vorher angerufen. Wie spricht man den eigentlich auf?
Ja, herrlich.
Ja, es war ein totaler Quatschanruf mal wieder. Nick, keine Substanz dahinter, aber ich sag's dir mal.
Ja, das heißt, dir war langweilig, weil du bist gerade auf dem Weg zum Golfplatz, vermute ich mal einfach, oder?
Nee, ich bin auf dem Weg zu dir sozusagen nach München, weil ich heute Abend Unterhaching mache gegen Mannheim und am Freitag Bayern-Ulm.
Ah, ja gut, das hast du natürlich
einiges. Ich hab so eine kleine Südwoche.
Okay, alles klar. Das heißt, Unterhaching haben wir gelernt. Basti hat uns schon aufgeklärt, die Mannschaft steigt ab. Also für deine Vorbereitung, nur dass du informiert bist.
bedanke ich mich, das konnte ich bisher noch nicht rausfinden.
Ja, ne? Ja, ich bin der Einzige bei Magenta Sport, der auf Tabellen zugreifen kann. Gern geschehen. Ich muss immer jeden Einzelnen darüber aufklären, wie der Tabellenstand ist.
Du bist auch der Einzige, der vorbereitet ist. Das muss man jetzt auch sagen.
Wie viel Zeit investierst du so, Specki, in die Vorbereitung eines deiner Auftritte?
Ja, also Bayern-Ulm habe ich jetzt vorgestern angefangen. Das ist ja schon Freitag.
Genau, sehr gut.
Ne? Sehr gut.
Du bist ja auch eher so der aus dem Bauchtyp, oder? Also man vielleicht, wenn viele Ablis wissen das nicht, aber du warst ja mal MTV-Moderator oder RTL oder beides sogar, ne?
Ja, da war alles aus dem Bauch und da habe ich gelernt, immer aus dem Bauch nicht gut ist. Mhm. Also man muss schon mal ein paar Sachen noch mal ernsthafter sich mal angucken. Also nee, alles aus dem Bauch will ich jetzt nicht sagen, aber ich versuche schon, schon was zu wissen über das, was ich da sage.
Nein, du weißt das ja auch, aber Spontaneität und aus dem Bauch ist ja eine große Stärke, das ist ja keine Schwäche.
Nee, das ist ja auch in Ordnung. Wenn das zusammenkommt mit ein bisschen Wissen darüber, dann finde ich das auch immer gut.
Ja,
also ich mag das ja auch, dass das bei uns oft, das betrifft ja nicht nur mich, sondern dass das bei uns oft ja so ist, das sieht man ja auch in den Moments, dass eben auch mal da Quatsch gemacht wird oder dass irgendwelche lustigen Situationen entstehen und wir auch nicht fies sind, das zu zeigen und sowas, so ein Gespräch dann auch mal ganz gern machen. Das finde ich ja sehr spannend sogar.
Absolut, nee, das ist vor allen Dingen, wenn es authentisch ist, dann ist es gut. Und das ist ja die Thomas Gottschalk-Devise. Also der Typ ist halt einfach so, wie er ist. Und ich glaube, genau. Der hat sich auch nie vorbereitet, sondern sich einfach immer dahingestellt und so geredet, als ja, wäre das einfach eben aus seiner Sicht der Dinge, ist das eben so, wie er es erzählt. Und wenn das authentisch rüberkommt, dann hat man gewonnen. Genauso wie bei dir, Specki. Genau.
Ja, das freut mich. Wenn du das so siehst, wenn du es sagst, ja. Kali, also, dann freue ich mich.
Ich werde auch heute Abend mehr Haching, glaube ich, reinziehen. Einfach nur, weil du es bist.
Ja, ich grüße dich auch. Ich grüße dich auch. Das wirst du natürlich nicht machen, aber ich grüße dich trotzdem.
Du grüßt mich wirklich?
Ja, klar.
Weißt du schon?
Wow.
Wow. Also dann nicht nur, dass ich das gucke, das wird dann auch. Dann spielen wir das nächste Woche im Podcast ein oder irgendwas mache ich damit.
Ah, also ich muss mir aber noch was überlegen.
Ja.
Was auch gut für dich ist, weißt du, so was Schönes.
Denn es muss nicht gut für mich sein, es muss gut für den Basketball sein.
Ja, das mache ich.
Ja, du kannst doch mal darüber sprechen, was Shavon Shiles so gemacht hat im Spiel 5.
Ja, Shavon Shiles hat irgendwie gestern, ich weiß nicht, wie viele unmögliche Würfe gemacht.
34 Tore gemacht hat er gestern.
34 Tore. Genau.
Und am Ende trotzdem fast das entscheidende Eigentor geschossen.
Ja, das war ja unfassbar.
Unglaublich.
Also, ja. Also das war wirklich, muss ich ehrlich sagen, ich habe ja das, weißt du ja, begleitet über das World Feed da. Ich war gestern, das war für mich so ein Highlight, muss ich ehrlich sagen, auch für die Sportart an sich und was die da abgeliefert haben. Ich finde, das war echt die spektakulärste Mannschaft in der Euroleague, weil die so unberechenbar waren, egal wie die zurückgelegen haben, die sind immer wieder gekommen. Das hat richtig Bock gemacht, muss man echt sagen. Ja. Also das war großartig.
Ja. 39 Euroleague-Spiele des FC Bayern und gefühlt waren es 39 Dramen. Specki, ich will dich nicht weiter ablenken bei deiner Fahrt Richtung München. Ich freue mich darauf, dass du heute Abend und am Freitag wieder ganz nah bei uns bist.
Ich freue mich auch. Bis dann, ihr Lieben. Dankeschön.
Gute Zeit.
Ciao, ciao.
Ja, euch auch. Ciao.
So, das war der Specki.
Ja, Ü-Anrufe machen Spaß. Lass uns den nächsten machen. Lass uns beim nächsten anrufen.
Ja, du kannst auch einen anrufen. Obwohl du
weißt
kannst
du, dass nicht das auf meine. Nee, geht nicht. Nee, ich kann das nicht. Weißt du, dass das ja mein Traumjob ist? Es gibt die Late Line. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Das ist später danach ein Anrufprogramm, wo irgendwelche Leute im Radio anrufen und die reden dann Schwachsinn mit einem Moderator.
Ja.
Das hat früher Jan Böhmermann moderiert und das war seit dem Moment mein Traumjob. Einfach da in der Nacht für 2 Stunden zu sitzen und mit so leicht angesoffenen Leuten Schwachsinn zu reden.
Ja, also jetzt kommt ganz kurz, Opa erzählt vom Krieg. Das weißt du jetzt nicht mehr. Ich bin mit Überraschungsanrufen groß geworden. In meiner Kindheit, ja. Und zwar gab es einen Entertainer, einen damals gab es ja noch nicht so viele im Fernsehen, der hieß Peter Frankenfeld.
Ja, und, den kenne ich auch.
Ja, der ist 1979 gestorben. Also du denk mal, wie lange das her ist, dass ich den gehört habe. Ja. Der war im Radio eine Legende, weil der hat nur Überraschungsanrufe gemacht. Der hat, also,
ja,
der hat einfach sich hingesetzt,
fantastisch.
Hat irgendeinen Menschen angerufen und hat dem irgendeinem vom Pferd erzählt oder keine Ahnung, halt irgendeinen Schmarrn halt. Und das war damals Mitte der 70er, also ich war 7, 8, 9 Jahre alt, für uns war das Comedy. Also das war so der
Typ. Ja.
Und dann, wir sind selber in die Telefonzelle gegangen und haben auch Menschen angerufen. So mit 10, 11, 12 Jahren, einfach damals natürlich Telefonzellen, ja, 20 Pfennig reingeschmissen und dann irgendeine Nummer gewählt. Und dann, ja, also, und wie geht's denn so? Und habt ihr schon gehört, das und das ist passiert? Und dann am Telefon, hey, hallo, wer ist denn da? Und, also Überraschungsanrufe ziehen sich durch mein Leben, muss ich sagen. Und Peter Frankenfeld ist einer derjenigen, der das damals kultiviert hat.
Ja, ich muss sagen, Überraschungsanrufe für mich auch ein großes Thema, weil ich jedes Mal wieder überrascht bin, wenn Magenta Sport sich meldet und mir einen nächsten Job gibt.
Ja, aber stell dein Licht nicht unter den Scheffel, Basti. Du hast viel Talent für das, was du tust. Und schau hier, Podcast, ich ruf dich gestern an, du heute hier 88 Minuten abgeliefert. Zack.
Ja, sehr schwierige Zahl, 88 im deutschen Kontext, aber ja, trotzdem sehr viel Spaß.
Dann lass uns noch warten, bis es auf 89 umspringt.
Ja, ich habe noch, vielleicht kann ich das Ganze ausgleichen mit einer letzten Zahl.
Ja.
Ich habe noch eine Zahl aufgeschrieben, die ja vielleicht die Saison des FC Bayern Basketball in der Euroleague nochmal so unter zusammenfasst. Die Bayern haben ihr eigenes Net-Rating, also das, was sie pro 100 Ball besitzen, an Punkten erzielen und kassieren.
Ganz kurz, man muss dazu sagen, liebe Abdis, Basti ist ein Zahlen- und Statistik-Fred.
Genau, richtig. Ja. Mhm. Also das Net-Rating beschreibt, wie viel Punkte man auf 100 Ballbesitze mehr erzielt als der Gegner. Ganz simpel. Wie viel besser ist man als der Gegner auf 100 Ballbesitze?
Ja.
Die Bayern haben ihre Platzierung um 4 Plätze outperformed, sind 4 Plätze besser geworden in der regulären Saison, als sie nach Net-Rating sein müssten. Und das fasst nochmal so zusammen, wie crazy die Mentalität dieser Mannschaft über die gesamte Saison war. Die hätten eigentlich kein Business gehabt, auf dem Platz zu stehen, wo sie waren.
Also das heißt, nach diesem Net-Rating wären sie auf Platz 9 und genau, in der Abschlusstabelle auf Platz 5.
Richtig. Sie wären laut diesem Net-Rating gar nicht in den Playoffs gewesen. Aber sie haben es eben geschafft, alles an engen Spielen zu gewinnen. In der NBA gibt es ein Team, das so ähnlich macht. Das sind die Portland Trailblazers. Die werden dafür gefeiert. Beim FC Bayern sehe ich immer noch viel.
Ja.
Also vielleicht kann man da auch mal über Mentalität nachdenken.
Ja, das haben sie in jedem Fall bewiesen in dieser Saison. Und es gab die ein oder andere Twitter-Diskussion, dass wir den FC Bayern zu hoch hängen bei Magenta Sport. Das ist aus meiner Sicht natürlich Nonsens, sondern wir hätten erstens jeden Verein so begleitet in der Euroleague. Wir haben auch Alba Berlin so begleitet und haben sie abgefeiert. Und ganz wichtig, und das zum Verständnis: wir versuchen auch immer, und es ist jetzt meine 30. Saison als Basketballkommentator, diesen Sport populär zu machen. Der Sport ist nicht so populär wie andere Sportarten, wie natürlich vor allen Dingen Fußball, aber eben auch Dinge, die aus meiner Sicht zu Unrecht populär sind. Formel 1 ist für mich zum Beispiel zu Unrecht populär. Finde ich nicht gut, dass sowas so populär ist. Also für mich persönlich, Michael Körner, finde ich das vom Ranking her einfach nicht in Ordnung. Und versuchen immer wieder den Menschen zu zeigen, wie schön und wie spannend und wie dynamisch dieser Sport Basketball ist. Und dann, wenn eine Mannschaft so performt, wie die Münchner das jetzt in diesen Playoffs machen, dann feiern wir das ab. Also nicht, weil wir diesem Verein huldigen oder weil wir sozusagen das Trikot von denen tragen, sondern weil wir begeistert sind, dass eine deutsche Mannschaft in einer Sportart, was glaubt ihr eigentlich, was die letzten 30 Jahre international mit deutschem Vereinsbasketball passiert ist? So gut wie nichts.
Wir waren in Valencia, als Alba Berlin Spiel 3 im Eurocup-Finale da gestaltet hat. Wenn Alba in den Playoffs wäre, dann wär's genau das gleiche.
Exakt das gleiche. Genau das gleiche
Thema.
Absolut.
Ja.
So, die 88 ist überschritten, Basti. Wir können.
Yes, Gott sei Dank.
Bist du da abergläubisch, also generell bei solchen Sachen? Nicht nur bei solchen Sachen, sondern.
Ja, ich habe nur Angst, dass in 20 Jahren irgend so eine Verschwörungstheorie über uns rauskommt, dass wir in Wirklichkeit so eine geheime Message mit es gibt immer Leute im Internet, die sich sowas zusammenreimen.
Ja, das
besser, wenn wir drüber gehen.
Nee, besser. I can't believe I'm marching for facts, ist für mich der Spruch dieses Jahrzehnts, dieses Jahrhunderts bisher. Ja, Basti, ganz lieben Dank. Also, was heißt danke?
Ich hab zu danken.
Nö, genau, du hast zu danken.
Okay, gut.
Nein, Blödsinn.
Hat von Spaß so gemacht. Nett zu so beleidigend in so kurzer Zeit.
Ah, herrlich, ich mag es mit so ein bisschen Beef. Nein, das war ja kein Beef. Alles gut. Basti, großer Sport, große Zeit. Grüße nochmal an Xandi, der nächste Woche 100% wieder am Start sein wird, der sich auch gerade ins Kissen reinbeißt, weil er den Podcast heute nicht betreuen kann, aber er arbeitet ja an genannten wichtigen Projekten. Insofern, Basti, dein
Vielen
nächstes
Dank
Spiel
fürs
am Wochenende. Wo bist du am Wochenende?
Ich bin am Freitag in Bamberg gegen die BG Göttingen. Das Duell der ehemaligen Coaches von den jeweils anderen Teams.
Also nochmal zum Abschluss Die Göttinger, für die ist das letzte Spiel und Bamberg in Vorbereitung auf die Playoffs gegen Ludwigsburg.
Und für Göttingen Vorbereitung aufs Top 4.
Auf das Top 4. BBL Pokal. Ja, nicht vergessen. 15. 16. Mai. So Corona will, aber diesmal haben wir es im Griff. Hoffe ich. So, das war's. Gut. Gute Zeit. Bis nächste Woche. Cheerio.
Ciao, ciao.
We treat people here with complete respect. This is Germany.